Ich begrüße Sie ganz herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst ex Audi. Heute, wir haben Abendmahl und dann unser Leiterprediger heute ist Dr. Hans Stricker. Christus, der Herr, ist auferstanden. Halleluja. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Dieser Sonntag trägt der Name Ex Audi. Höre meine Stimme, Gott, wie oft fehlen uns Worte und wir wissen nicht, was wir sagen und wie wir reagieren sollen. Unsere Zweifel und Frage, unsere Ängste und Unsicherheiten bringen wir mit heute Morgen und wollen sie vor Ihnen ausbreiten, im Vertrauen darauf, dass Gott uns hört und versteht, selbst wo wir stumm bleiben. Wir feiern seinen uns geltenden Dienst im Namen Gottes, des Vaters, der uns so annimmt. Wir sind im Namen Gottes, des Sohnes, der uns zeigt, wie wir in Liebe miteinander umgehen können. Im Namen Gottes, des Heiligen Geistes, der uns stärkt, wenn unsere Kräfte verschwinden. Amen.
Wir sprechen gemeinsam den Psalm 27 unter der Nummer 713.1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Kommt, lasst uns anbeten. Wir bekennen vor Gott unsere Schuld. Allmächtiger, großer Gott, Herr des Himmels und der Erde, du bist uns alle Tage nah, aber wir leben oft so, als ob es dich nicht gäbe. Wir drehen uns verängstigt oder bekümmert um uns selbst und meinen, du seiest nicht da. Wir schwanken in unserem Kleinglauben oder Unglauben immer wieder zwischen Hochmut und Angst und vergessen, dass du uns zugesagt hast, alle Tage bei uns zu sein. Die Wärme deines väterlichen Schutzes umfängt uns und dennoch geben wir uns so, als fühlten wir sie nicht. Unser Herz ist dadurch belastet. Wir meinen, uns selbst überlassen zu sein, aber darin irren wir gründlich. Herr, vergib uns diese Gedankenlosigkeit, diesen Irrtum, diese Ungewissheit. Und nochmals bitten wir, Vater, vergib. Da wir da wir gleich das heilige Abendmahl feiern, frage ich euch, ist all dies euer aufrichtiger Wunsch und Wille? Und begehrt ihr von Herzen die Vergebung aller eurer Schuld? So antwortet ja. Auf dieses euer Bekenntnis hin spreche ich euch im Namen und im Auftrag unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus die Vergebung aller eurer Sünden zu, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst euch mit dem Apostel Paulus aus Römer 14 die Gnade unseres Herrn Jesus Christus zusprechen. Denn keiner von uns lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum ist Christus gestorben und wieder auferstanden, dass er über Tote und Lebendige Herr sei. Ehre sei Gott in der Höhe. Wir wollen beten. Guter Gott, höre uns und lass dich hören. Im Lärm unserer Tage lass uns Ruhe finden und in der Stille sprich immer wieder neu zu uns. Die Unruhe unseres Herzens stille durch dein Wort und durch die Fürsorge des Trösters aus der Kraft deiner Liebe und deines Geistes. Amen. Wir erheben uns zur Lesung.
Die Lesung von heute Sonntag ist im Epheserbrief, 3, von Vers 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erde. Der, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch deinen Glauben in unsere Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit alle Heiligen greifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der Überschwingliche tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen nach der Kraft, die in uns wirkt. Dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Mit allen Gläubigen auf Erden und der gesamten Christenheit antworten wir auf die Lesung mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer und der Erden und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Wir hörten schon, wir haben heute den Sonntag Ex Audi, zu Deutsch Herr, höre meine Stimme. Und für diesen Sonntag ist vorgeschlagen als Predigttext Johannes, der Evangelist Johannes, Johannes 14, die Verse 15 bis 19. Dort steht: Liebet ihr mich, so sagt Jesus, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei ewiglich, den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen. Denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Es ist noch um ein kleines, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Wir beten, Herr unser Gott, wir loben und preisen dich für dein Wort. Und dafür, dass wir es in Freiheit hier und heute hören und bewahren dürfen. Schenk uns deinen Heiligen Geist. Wir bitten dich um die rechte Leitung und Führung durch ihn. Amen. Liebe Gemeinde, in einem kleinen ländlichen Ort, irgendwo in Deutschland, befindet sich ein alter Dorfteich. Dort hat man vor 2 Jahren ein Karpfenpärchen eingesetzt. Die beiden Karpfen schwimmen zwar oft nebeneinander her, sie haben es aber mit der Liebe offenbar nicht so einfach. Doch nun sieht man endlich, wenn die Sonne günstig steht und das Auge des Betrachters sich nur lange genug daran gewöhnt hat, am Grunde des Teiches 10, 15, vielleicht auch mehr ganz kleine Fische umherschwimmen. Der alte Bauer, der mit seinem Enkel am Teichrand steht, beobachtet und erkennt mit seinen alten Augen die kleinen Fischlein von Zeit zu Zeit ganz nahe und deutlich aufblitzen. Aber der 12-jährige Enkel kann sie nicht ausmachen. Auch bei anderem Licht, im Schein der Abendsonne, als der alte Bauer mit seinem Enkel noch einmal hingeht, sieht, fühlt und merkt dieser nichts. Irgendwie hat der Enkel nicht den Durchblick, vielleicht kein Gespür. Langweilt ihn diese Vielfalt neuen Lebens, fragt sich der Bauer. Interessiert ihn diese ganze Geschichte nicht? Irgendwie sieht und erkennt sein Enkel nichts in der Tiefe. In der Tiefe des Teiches. Von da an bewegt den Bauern zunehmend die Frage, ob sein Enkel vielleicht die jungen Fische sehen und erkennen will, ob er wirklich ein lebendiges Interesse hat oder ob er sich nur ihm, dem Großvater zuliebe, zum Dorfteich mitnehmen lässt. Ja, denkt der alte, erfahrene Bauer, es hängt wieder einmal alles ab vom Blick, vom tiefer Sehen. Vom Schauen, vom Erkennen. Aber was da unten im Teich herumwuselt, Das ist doch erkennbare Realität. Das ist doch die blanke, silbrig blitzende Wahrheit. Natürlich weiß der alte, lebenskluge Bauer, dass Wahrheit zumeist ein sinn- und lebenstragender, nicht an Materie gebundener Sachverhalt ist. Aber gelegentlich kann Wahrheit doch auch eine optisch fassbare, materielle Sache sein. Oh, denkt der Bauer bei sich, da bleibt mir im Gespräch mit meinem 12-jährigen Enkel, das war, ist ja schon ein gewisses Alter, da bleibt mir im Gespräch mit meinem 12-jährigen Enkel aber noch viel zu tun. Wenn er schon die nackte, materielle, im Teich unten herumwuselnde, lebendige Wahrheit nicht erkennt oder erfährt, wie soll man ihm dann den Sachverhalt einer immateriellen, tiefer liegenden, lebensfördernden Wahrheit klar machen? Erst recht, wenn er in den kommenden Jahren noch weiter heranwächst oder ich selbst einmal nicht mehr auf dieser Erde sein werde. Diese zugegebenermaßen von mir frei erfundene, vorausgehende Geschichte möge anhand ihrer Begriffe sehen, erkennen, erfahren und Wahrheit uns gespannt machen auf unseren Predigttext. Was sagt uns Johannes, der Theologe unter den Evangelisten, wie er auch genannt wird, mit seinen zwischen den Jahren 95 und 100 nach Christus aufgeschriebenen Worten, beziehungsweise was sagt Jesus vor den letzten Stationen seines Leidensweges nach dem glaubhaften Zeugnis des Johannes zu seinen Jüngerinnen und Jüngern und damit auch zu uns? Was will Jesus, wie will Jesus seine Jünger damals und heute langsam einstellen und vorbereiten auf die Zeit, in der er nicht mehr anfassbar unter den Lebenden sein wird, beziehungsweise heute ja schon lange nicht mehr ist, genau wie es der Großvater im Blick auf seinen Enkel und im Blick auf sich selbst, wenn er einmal nicht mehr da ist, befürchtete. Es ist, liebe Gemeinde, nur ein kleiner Satz im Zentrum unseres heutigen Predigttextes, an dem, wie ich meine, alles oder doch das meiste hängt. In unserem Luthertext und auch im griechischen Urtext erscheint dieser Satz als Nebensatz. Aber seine Bedeutung wäre eigentlich einen Hauptsatz wert. Jesus spricht klar und deutlich vom Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht erkennt. Dies ist das Zentrum des Textes. Kennt ist hier im Sinne von erkennt zu verstehen. Zwischen kennen und erkennen besteht ja ein Unterschied. Kennen bedeutet, in Hundertstelsekunden schnelle im Gehirn etwas begrifflich richtig einzuordnen. Erkennen, also durch und durch kennen, bedeutet, in Hundertstelsekunden schnelle im Gehirn etwas begrifflich richtig zuzuordnen und zu deuten. Erkennen greift also tiefer und ist nachhaltiger. Wer oder was nun ist dieser Geist der Wahrheit, den Jesus den von ihm Angeredeten, also auch uns, geben oder sozusagen dalassen will, wenn er zum Vater geht? Es ist der Heilige Geist, der damals wie heute als Tröster gilt. Aber er gilt nicht nur als Tröster, sondern mehr noch, er gilt als Helfer, als Beistand, als Fürsprecher und am allerbesten, so kann man es auch übersetzen, er gilt als unser Anwalt. Und nun tun wir gut daran, alles Weitere, was Jesus damals gesagt hat, als zu uns heute gesprochen, auszulegen. So, als stünde der Sohn Gottes direkt vor uns, vielleicht sogar hier in dieser Kirche, und spreche zu und mit uns. Inwieweit gehen die Worte Jesu mich und uns alle an in dieser unserer heutigen Zeit? Wo finde ich mich denn wieder? Nirgendwo? Oder in einer einzelnen Stelle nur, in einem singulären Wort? Oder im Gesamtzusammenhang mit den von Jesus gesprochenen und von Johannes knapp 70 Jahre später beeindruckend wirklichkeitskonform aufgeschriebenen ganzen Sätzen? Es kann nur der gesamte Zusammenhang sein, denn beim Lesen ist eine logische Abfolge der Worte unverkennbar. Am Heiligen Geist, den Jesus in Gottes Namen und Auftrag nach seinem Weggang uns gleichsam als Geschenk dalässt, an diesem Tröster und Beistand, an diesem göttlichen Fürsprecher und an diesem geistlichen Anwalt zugleich, scheiden sich dem Sprichwort gemäß die Geister. Wenn wir eine strikte Trennung vornehmen, dann stehen die Kritiker und Ablehner, die sogenannten rein säkular weltlich gesinnten Typen, den Befürwortern, den Jesus konform lebenden und Jesus liebenden Anhängern gegenüber. Die säkular gepolten Menschen lehnen den Heiligen Geist pauschal und erst recht als Geist der Wahrheit ab. Die Jesus-Nachfolger aber wissen, dass ihr Dasein unter der Führung des Heiligen Geistes steht, dem tief im Inneren liegenden Wahrheitskriterium eines erfüllten Lebens mit dem Tröster im Rücken, dem Fürsprecher vor sich und dem Anwalt ganz eng neben sich. Sie wissen schon zu Jesu Zeiten, was ein Paulus-Schüler 25 bis 30 Jahre später an die Kolosser schreiben würde: In diesem Jesus liegen alle weisen Schätze der Wahrheit und Erkenntnis verborgen. Hier nun, liebe Gemeinde, wage ich zum ersten Mal die Frage zu stellen: Wozu gehörst du, wozu gehöre ich? Welcher der beiden Gruppen von Menschen fühle ich mich verbunden? Den Verächtern und Gleichgültigen? Oder denen mit der Sehnsucht nach dem, mit der tiefen Sehnsucht nach dem Geist, dem Tröster, dem Anwalt? Welches ist ein wichtiges Kriterium für den Unterschied bei beiden Richtungen? Schwestern und Brüder, jetzt müssen wir noch einmal den Bauern am Dorfteich. Es hätte ja auch eine wahre Geschichte sein können, warum denn nicht? Aber dieser erfundenen Geschichte, den Bauern am Dorfteich bemühen und seinen Enkel. Der Unterschied liegt im Erkennen in und aus der Tiefe des Herzens, das bei dem Großvater trotz seiner schlechten Augen vorhanden war, und bei seinem Enkel leider nicht. Trotz seiner schlechten Augen erkannte der Bauer noch gut, was sich am Grunde des Dorfteiches tat, denn er setzte mit Sicherheit beim Erkennen sein Herz mit ein. Er hatte ja so lange darauf gewartet, dass neue Fischlein kommen würden, und jetzt war die Freude groß. Er setzte sein Herz mit ein. Sein Enkel hingegen drang trotz seiner viel jüngeren, scharfen Augen nicht in die Tiefe vor. Sein Sehen, seine sozusagen gehaltenen Augen, sein blockiertes Erkennen blieben an der blau-grauen Wasseroberfläche hängen, wo sich natürlich nichts tat, wo es still war. Höchstens eine Welle kräuselte sich Aber das war nicht die Neugeburt des Nachwuchses der beiden Karpfen. Das war nicht die Wahrheit des Dorfteiches, der mit seinen 2 Metern Tiefe und seinen verwunschenen Rändern aus Schilf und Reet auch ein Symbol für ein unergründliches Leben sein könnte. Und wenn ich mich einmal gewollt in die Rolle eines neutralen Beobachters hineinversetze, dann frage ich mich, was haben denn die Fans von Jesus eigentlich den Säkularen, den Weltkindern voraus? Prophete rechts, Prophete links, das Weltkind in der Mitte, Sie kennen alle diesen Spruch. Das Sprichwort schlängelt sich da bei mir durch Herz und Hirn wie die Natter weilend im Paradies. Nein, wir müssen keine Propheten sein, sondern dürfen schlichte, normale Menschen bleiben. Es ist vielmehr wohl das, womit unser Predigttext beginnt, nämlich die Liebe zu Jesus. Sie ist und bleibt ein Gottesgeschenk. Aber man bekommt sie, wenn man sie sich aufrichtig wünscht und darum bittet. Sie ist ein Geschenk, das man erbeten kann. Liebt ihr mich, sagt Jesus am Anfang, dann werdet ihr meine Gebote halten. Und unser kritischer, manchmal, ich muss zugeben, etwas schräger menschlicher Verstand denkt bei sich selbst schon wieder neue Gebote. Wir haben doch die 10 Gebote vom Sinai schon, nicht als Pflicht, sondern als Schutz für unser Leben. Und nun noch einmal welche? Nein, liebe Geschwister, Jesus will unser Leben seinerseits nicht noch einmal in eine zweite Serie von Sinai-ähnlichen Geboten einpacken wie ein Paket. Was der Sohn Gottes uns konkret vorgelebt hat, nämlich die Gottes- und Menschenliebe zu praktizieren, das Reich Gottes präsent zu machen, Sünden zu vergeben, Heilung zu bewirken in Gottes Namen, Gottes Schöpfung zu bewahren, das alles hat seinen Quellort in der Liebe. Nicht in dem, was ich gern als Gürtellinienliebe bezeichne. Das ist ein anderer Typ von Liebe. Auch schön, gehört dazu und so weiter. Aber hier gemeint ist der Quellort der tiefen Liebe, die aus dem Herzen kommt. Gemeint ist die schlichte, gottgepflanzte Herzensliebe. In einer solchen Liebe kann man in der Tat so aufgehen, dass sie einem zum Lebenselixier wird, zur heilenden Substanz, wie das Wasser im besagten Dorfteich für die beiden älteren Karpfen mit ihrem Nachwuchs. Die hätten ja ohne das Wasser gar nicht leben können. Und dann keimen die kleinen Pflänzchen einer solchen Herzensliebe langsam aus dem Erdreich des Lebens empor, wie das Schilf und das Reet am Dorfteich, mit dem man Dächer decken kann. Versöhntes Leben trotz aller Nässe und zuweilen differenter Meinungen, Vergebung, Glaube, Frieden, fruchtbare Rebe am Weinstock zu sein, welcher Jesus heißt, Licht in der Dunkelheit und alles dies von ihm, dem Heiligen Geist der Wahrheit, umkleidet sein zu lassen. Das ist die heilende Substanz einer tiefen Christusliebe. Das sind sozusagen die Christusgebote. Letztendlich in den Sinai-Geboten ja schon enthalten. Es gibt hochintelligente Menschen aus der Gruppe der säkularen Weltleute, bestens ausgebildet, die in ihrer Einsicht in das Wichtigste des Lebens arme Wichte sind. Und es gibt Menschen mit geringer Ausbildung aus der Gruppe der Jesus-Fans und Geistbegabten, die in Lebenserfahrung und Nachdenklichkeit, im Offensein für Freud und Leid anderer, in Bescheidenheit und Ehrfurcht vor dem Geheimnis des Daseins reif und weise geworden sind. Liebe Gemeinde, ich weiß es von mir selbst und ich sage es immer wieder, bei alledem schweben wir nicht immer wie auf Wolke 7. So gewiss, wie ich jetzt hier stehe, kommen auch die dunklen Phasen und die Unwetter des Zweifels, der hilfesuchenden Verlassenheit, des Unfriedens, der uns als Rebe am Weinstock geradezu zum Ausdörren bringt. Dann kann man aus uns zwar vorübergehend keinen Wein mehr keltern, aber wichtig ist, dass wir wenigstens am Weinstock bleiben. Und so müssen wir denn sagen, seien wir doch ehrlich, dass wir zuweilen mit einem Bein in der Säkularität der völlig gottvergessenen Weltgeschichte stehen oder gar von Zeit zu Zeit mit beiden Beinen und dann sozusagen mehr als nur kalte und nasse Füße bekommen und verunsichert sind. Aber aus der Klinik kenne ich Glaubenschristen, deren Körper im säkularen Lebensgetriebe nachgerade fürchterlich schmerzhaft verfiel, die aber buchstäblich in Christus eingebettet blieben. Warum? Wieso? Lachen Sie bitte nicht, ich weiß es nicht. Ich kann es nur bezeugen. Ich kann nur sagen, woher der Wind des Heiligen Geistes und Trösters und Fürsprechers und Anwalts wehte. Er war da. Schlicht und einfach, dieser Wind, er war da. Und ich sage nochmals, er war irgendwie da. Biologisch gesehen hingen die verdorrten Trauben zwar einfach so herum, vermeintlich sinnlos, aber sie blieben gleichwohl doch irgendwie trotz aller Belastungen am Weinstock. Und das war entscheidend. Das war Heiliger Geist, Tröster, Fürsprecher. Das war der Geist der Wahrheit, im Getöse des säkularen Lebens mit seinem Wachsen, Blühen und Verwelken. Dies alles sind die tiefen, traurigen, aber auch frohen und hoffnungsvollen, wenngleich rational nicht immer erklärbaren Einschlüsse der Jesusliebe. Aber am Schluss unseres Predigttextes sagt Jesus, vor den Kaskaden seiner Leidenszeit zu seiner Gefolgschaft. Nur noch eine kurze Zeit. Und die sich ausschließlich säkular verstehende Welt wird mich nicht mehr sehen. Aber ich lebe und ihr alle, deren Leben trotz aller Nackenschläge sich tief aus mir herausgestaltet, trotz aller Nackenschläge, sollt auch leben. Das ist kein Schlussakkord, meine Lieben, sondern ein Auftakt. Seit Ostern, seit der historisch glaubhaften Auferstehung Jesu, ist diese offene Zukunft bei Gott nach unserem biologischen Ende auch für uns eine geistgewirkte, im Glauben verlässliche Perspektive. Und so ist denn die Interpretation des Heiligen Geistes durch das Wort Tröster durchaus treffend und schön. Und irgendwie auch, wie soll ich sagen, voller Wärme. Aber die Interpretation des Heiligen Geistes durch das Wort Fürsprecher oder Beistand oder Anwalt ist, wie ich meine, noch hoffnungsvoller und verheißender. Oder sagen wir es einfach so, beide Interpretationen müssen wohl zusammengeschaut werden. Denn auch wenn Jesus heute nicht mehr biologisch lebendig und anfassbar unter uns lebt, unter uns ist, so lebt und wirkt er doch weiter und lässt uns durch seinen und unseren Tröster und Anwalt, wie auch durch unseren Fürsprecher und Beistand sagen, und du sollst auch leben. Da spielen dann die Berge unseres Lebens mit ihren lichten Höhen und die Täler unseres Lebens mit ihrer tiefen Dunkelheit keine Rolle mehr. Es spielt auch keine Rolle mehr, dass wir hinein verwoben bleiben in diese Welt voller Zweiwertigkeiten und noch nicht den Mühen des Ackers entnommen sind. Auch das spielt dann keine Rolle mehr. Genau dies ist der Geist der Wahrheit. Und darum sind es eben diese vier Worte, die jetzt schon Sinn und Spannung unseres Lebens ausmachen, die uns retten und die uns durch den Heiligen Geist zur Wahrheit und erfüllbaren Vision unseres Glaubens werden. Diese vier. Du sollst auch leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, als all unser Denken, als all unser Spekulieren, als all unser Forschen und Überlegen und Sinnieren, bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn, in alle Ewigkeit. Amen. Wir wollen Fürbitte halten. Du liebender Gott und Vater, wir, die wir hier versammelt sind, fühlen uns matt und leer und manchmal auch ohne festen Halt. Lege uns deinen Trost und deine Liebe und Kraft neu ins Herz hinein. Sende allen, die dich suchen, den Tröster, den Geist der Wahrheit und lass uns durch den Glauben eine feste Gewissheit bekommen in unsere unsichere Zukunft hinein. Du bist der einzige Halt in unserem Leben, der nicht zerbricht. Dafür loben und preisen wir dich in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, wir wollen jetzt das heilige Abendmahl feiern und dazu unter Brot und Wein die lebendige Existenz Jesu Christi und seine Gnade und Barmherzigkeit erleben. Wir wollen einen Blick in die neue Welt Gottes werfen und dazu Vergebung durch den Leidenden und Auferstandenen erfahren. Konfession und Konvention spielen im Namen des Alles und Alle umfassenden Gottes keine Rolle. Kinder sind ebenso willkommen, wenn sie noch nicht konfirmiert sind, dann werden sie gesegnet. Wer keinen Wein trinken möchte, den bitten wir um ein Zeichen für Saft. Und nun sollte der Christus Gottes mit seinem Geist aus dem Reich der Himmel, so wie es der Evangelist Matthäus gerne formuliert, auf uns herabkommen. Geben Sie sich alle in stiller Anbetung dem Erleben des Geistes Gottes hin und nehmen Sie die angebotene Verheißung des Lebens aus Kreuz und Auferstehung Jesu in Anspruch. Ich spreche, der Herr sei mit euch. Erhebet eure Herzen. Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. Wahrhaft würdig und recht ist es, allmächtiger Gott, dir zu danken und dich zu preisen. Himmel und Erde und alles, was lebt, verdankt dir seinen Ursprung. Dein Licht erhellte die Welt und du schufst den Menschen nach deinem Bild. Du lenktest seinen Weg und führtest ihn durch dein Gebot. Der Mensch hörte dein Wort aus dem Mund deiner Boten. Du sprachst zu allen dein ewiges Wort in Christus Jesus, deinem Sohn. In ihm haben wir das Leben. Sein Geist ist der Geist der Liebe, der uns lehrt, dich, unseren Vater, zu loben, dir zu danken und dich zu rühmen und zu preisen in Ewigkeit. Und so stimmen wir ein in das Lob deiner Herrlichkeit. Ursprung alles dessen, was ist. Du rufst die Welt ins Dasein, aus der Todesverfallenheit in die Zukunft Jesu. Wir gedenken seines Todes und preisen seine Auferstehung, solange unsere Zunge es vermag. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach's, gab's seinen Jüngern und sprach, nehmet ihn und esset. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Dankte, gab ihnen den und sprach, nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der Kelch des Heils. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung eurer Sünden. Solches tut, so oft ihr davon trinket, zu meinem Gedächtnis. Groß ist das Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Wir beten gemeinsam wie Jesus Christus es uns gelehrt hat, und wollen uns erheben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns einander ein Zeichen des Friedens und der Gemeinschaft geben. Der Friede Gottes sei mit dir. Nun kommt alle zum Tisch des Herrn. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Ich denke, wir kommen in Gruppen von jeweils 20 bis 25 Schwestern und Brüdern hier vorne in den Altarraum zum Erhalt des Abendmahls.
wirst nicht sterben. Hier sind die Frieden, die Gesegneten des Herrn. Er, der Heiland selbst, liebt euch. Amen.
Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, in deinem Mahl hast du uns Anteil gegeben an deiner Liebe zu den Menschen und uns auf den Weg des Friedens gerufen. Wir danken dir dafür. Geh nun mit uns, wenn wir aufbrechen, wohin du uns sendest. Lasst euch für die kommende Woche und all euer Leben den Segen des Herrn zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe immer sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden, jetzt und alle Zeit. Amen.